Wir haben heute Aquila und Prisca. Jetzt haben wir schon den Unterschied. Ich habe gerade Prisca gesagt und Sie haben Priscilla gesagt. Kennen Sie den Unterschied, woher der herkommt? Und zwar, der Paulus spricht in seinen Briefen immer von der Prisca und die Apostelgeschichte spricht von der Priscilla. Ja, das sind aber Widersprüche in der Bibel. Aber das sind eben so, wie man Namen manchmal schöne Liebesnamen macht und in Zärtlichkeit sie in der schönen Verkleinerungsformen sagt. Aquila und Prisca oder Aquila und Priscilla, also es sind natürlich die gleichen. Und da waren auch immer noch die sprachlichen Grenzen zwischen Lateinisch und Griechisch da, die Namen auch immer etwas verändert haben. Aus dem Johannes wird ein John, aus dem Wilhelm wird ein William und so oder ein Billy in Amerika und so weiter. Das ist auch hier so gewesen. Schön, wenn man einmal so Gestalten anguckt, in die urchristlichen Gemeinden hineinzublicken, was das für Leute waren. Was waren das für Gestalten? Sie müssen sich nochmal vorstellen, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit hat sich das Evangelium in wenigen Jahren von Israel westlich über das gesamte römische Reich wie ein Feuersturm durchgearbeitet. Und man weiß nicht einmal, wann die Gemeinde von Rom entstanden ist. Nur so viel kann man sagen, um das Jahr 30 ganz grob, ob nun 30 oder 34, ist Jesus gekreuzigt worden. 30 Jahre später, und das ist ja in ihrem Leben kein zu großer Zeitraum, 30 Jahre später werden schon Christen bei Nero grausam hingerichtet, in der Christenverfolgung in Rom. So wahnsinnig schnell ging das. Dass die also schon in Rom so eine Gruppe waren, dass die ganze Stadt davon wusste und der Kaiser sie benutzt, um sie zu unterdrücken und auszurotten. Wenn Sie sich vorstellen wollen, wie kann man sowas überhaupt verstehen, dass solch eine Entwicklung gab? Es gab ja gar keine professionellen Missionsgesellschaften, es gab keine Organisationen, es gab keine Struktur, die das irgendwie gefördert hätte, es gab keine Kirchen, kein System, es gab überhaupt keine geordnete Bewegung. Es gab eigentlich einen Heidenmissionar, das war der Saulus oder Paulus dann, so wie er sich im lateinischen Sprachraum bezeichnet hat. Aber dass sich das so ausgebreitet hat, war eine unorganisierte Bewegung. Und das ist immer das Stärkste in der Christengemeinde. Wenn ich manchmal so Spitzen mache oder ein bisschen so auch kritisch bin gegen eine zu starke Professionalisierung oder heute sagt man Management und all diese Sachen, dann muss man daran denken, dass es im Neuen Testament überhaupt nicht da war, irgendwelche Leitungsstrukturen, die das irgendwie geordnet hätten, aber das Evangelium lief, weil es eine Bewegung des Lebens war. Und es war die Gegenwart des auferstandenen Jesus. Einen größeren Beweis für die Wirklichkeit der Auferstehung Jesu kann man sich gar nicht vorstellen. Denn jeder später hätte auch sagen müssen, was verkündigt ihr? Ich gehe nach Rom zurück, ich frage die Zeitgenossen, die leben und der ganze Schwindel wird aufgedeckt. Und es war offenkundig, dass die Auferstehung Jesu gar nicht zu bestreiten war. Und selbst in Jerusalem bildet sich eine große Gemeinde, die sofort mit harten Verfolgungsmaßnahmen bekämpft werden muss. Und in dieser ganzen Missionsbewegung stehen Aquila und Priscilla oder Aquila und Prisca ganz besonders tief drin als ein Schicksal einer Gemeinde der damaligen Zeit. Wenn wir zuerst einmal aufschlagen, dann müssen wir bei Apostelgeschichte 18 Halt machen. Wenn Sie ein Bibellexikon haben, können Sie das am besten nachlesen. Im Rhiniker oder in einem sonstigen Bibellexikon, Jerusalem-Lexikon und der Aquila. Und dann finden Sie all das, was wir heute Abend ausführlich dran nehmen, um noch einmal dann die Stellen nachzulesen. Sie kennen die Zusammenhänge. Paulus war ja auf den europäischen Kontinent hinübergegangen bei Philippi. Dort war die Purpurkrämerin, die Lydia, die so eine schöne Boutique gehabt hat mit exquisiten Stoffen. Die Lydia, die erste Christin in Europa war. Dann kam es zur Bekehrung des Kerkermeisters, also ein Gefängnisdirektor auf gut Deutsch. Und dann ging Paulus weiter nach Athen, hat dort auf dem Areopag geredet. Das ist ja immer wieder bewegend, wenn man in Athen steht und dort von der Akropolis runterkommt auf den Areopag, wo die Männer standen. Die Männer haben ja im alten Griechentum nicht gearbeitet, nur die Frauen im Heidentum, nicht im Christentum. Im Christentum sollen die Männer die Frauen ehren. Umgedreht. Und das war eine schwierige Situation in diesem hochnäsigen Athen. Und dann ging Paulus weiter nach Korinth. Und offenbar war Paulus sehr niedergeschlagen, entmutigt, weil in Athen so wenig Frucht sichtbar wurde. Paulus hat eine geniale Predigt in Athen gehalten, die noch ein Muster der Missionspredigt ist. Er passt sich, soweit überhaupt möglich ist, dem Denken der Griechen an. Er zitiert ihre Philosophen. Er erzählt, wie er in der Stadt das alles gesehen hat, die Tempel, und er fand den Tempel zum unbekannten Gott. Und auch daran knüpft er an. Aber wenn Sie die Predigt noch einmal anschauen, so wenig der Paulus wie ein Bulldozer vorgeht und alles niederwalzt, er geht sehr verständnisvoll, einfühlsam vor, kommt doch am Ende das Entscheidende, was zur Missionspredigt dazugehört, das Gericht. Mir sagte dieser Tage ein junger Vikar, an die Pfarrstelle, wo er kam, war in allen kirchlichen Gebetbüchern und allen kirchlichen Ordnungsbüchern mit Kugelschreiber durchgestrichen, wenn das Wort Gericht vorkam. Nicht? Bei der Taufe, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Durchgeschrieben mit Kugelschreiber. Also, das ist eine Lösung, wie man mit Problemen halt fertig werden kann. Und das ist halt gang und gäbe. Sondern das ist der springende Punkt. Und wir haben heute unter Christen natürlich heute gleich die schlimmsten Diskussionen, wenn es auf dieses Thema geht. Für Paulus war das das Wichtigste. Und erst wenn Sie mit einem reden, Sie dürfen es ja von sich ganz schön bezeugen, sagen, wenn er sagt, ja, Sie reden über den Glauben, ich kann nicht anders einmal im Gericht Gottes bestehen, als dass einer für mich bezahlt. Und das ist Jesus. Und dann kann der andere spotten, aber das ist das Wichtigste, was wir verkünden, das Gericht. Und das wäre Paulus toll gewesen in Athen. Und jetzt kommt er nach Korinth, und ich lese nun Kapitel 18, Vers 1. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila, das heißt Adler übersetzt, aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Also der Aquila mit seiner Frau Priscilla war ein richtiger Weltbürger. Er ist in Pontus geboren. Wo liegt Pontus? An der Südküste des Schwarzen Meeres. Also Nordseite der Türkei, wenn Sie so im Auge sich vorstellen, die Türkei am Schwarzen Meer, dort liegt Pontus, ein großes, fruchtbares Getreidegebiet. Er war in Pontus aufgewachsen und lebte in Rom. Junger Mann, der seine Geschäfte in der Weltstadt Rom sucht. Jetzt müssen Sie wissen, zur Zeit, als Paulus wirkte, hat das Römerreich seine größte Ausdehnung gehabt. Es war, wie wenn es Gott präpariert hätte für die Weltmission. Sie haben nie mehr diese fantastische Ausdehnung gehabt. Sie konnten von Spanien bis ins Asiatische hinein ohne irgendwelche Passprobleme reisen. Und das war natürlich diese Zeit, die für die Ausbreitung des Evangeliums so enorm günstig war. Wissen Sie, nach Deutschland kommen Sie heute rein, wenn Sie das Passwort Asyl sagen. Aber wir stehen ja manchmal mit unseren Fachkräften in Indonesien da ein halbes Jahr und ringen und beten, bis wir ein Visum kriegen. Das ist heute ganz schwierig in der Missionsarbeit. Und das ist immer nur auf ganz schwierigem Wege, gnädigerweise, selbst in den schlimmsten Ländern Afrikas, geduldet, nicht? Was ist das, bis man ein Visum kriegt? Ach, das ist ja furchtbar. Aber damals war in dem ganzen Römerreich war die Reise möglich, weil das alles römisches Weltreich war und hatte damals genau zur Zeit des Paulus eine riesenhafte Ausdehnung. Wenn man es mal in einem historischen Atlas ansieht, ist das interessant, wie das vorher oder nachher nicht mehr so war, wie da wieder Grenzen waren, wie da verschiedene Herrschaftsbezirke waren. Der Aquila mit seiner Priscilla hat das benutzt, war in Rom. Sein Beruf Zeltmacher, wir würden vielleicht heute ähnlich sagen können, Sattlerhandwerk. Es wird irgendwo auch ins Teppichweben hineingegangen sein, weil die haben ja nicht unsere modernen Kunststoffe gekannt, wie wir Camping machen. Nicht? Zelte war ja häufig nur mit gewebten Stoffen. Darum ist die Luther-Übersetzung Teppichweber auch nicht so falsch, dass man mal da hineinsieht in diese Zusammenhänge. Es ist sehr exakt beschrieben. Und Paulus war in dem Handwerk ausgebildet. Ist doch schon wichtig, dass es einen Menschen ehrt, wenn er neben seiner geistigen Arbeit, und Paulus war Rabbi, auch handwerklich ein tüchtiger Mensch ist. Unser Erziehungssystem ist sicher unsinnig heute, wie wir Akademiker erziehen, sie einseitig bloß auf ein Kopfwissen zu trimmen. Der Paulus war mit den Händen geschickt, obwohl er ein ganz, ganz großer Denker war. Und ich glaube auch, dass es bei vielen unserer jungen Leute sicher wichtig wäre, und wenn ich ein Gymnasium schaffen müsste, dann würde ich sagen, da würden alle junge Leute im Denken bessere Leistungen kriegen, wenn man sie wenigstens 4 Stunden in der Woche mit den Händen schaffen ließe, in irgendeiner praktischen Tätigkeit. Aber so war Paulus Handwerker und doch gleichzeitig großer Geistesheld und arbeitete mit ihnen. Ein paar Dinge, die müssen wir vermuten aus dem Zusammenhang. Es könnte also möglich gewesen sein, dass der Aquila schon Christ war. Es gibt Ausleger, die diese Meinung vertreten. Aber sie steht nicht da. Steht nämlich nicht genau da, wo sie zum Glauben kam. Aber er ging mit ihnen in die Synagoge. Vielleicht hat er schon ein bisschen was in Rom gehört vom Evangelium. Dann steht da von einer schweren, ich glaube doch, Judenverfolgung oder einer Ausweisung der Juden. Man vermutet ein Aufruhr im Judenghetto von Rom. Die Spannungen im Antisemitismus sind also ganz früh gewesen. Die haben sich immer wieder entzündet an der besonderen Stellung des jüdischen Volkes, die auch durch die Erwählung Gottes ganz besonders ihre eigene Art erkennen. Das hat immer dies gegeben, und dann der Hass der Welt. Man kann es nur aus der Bibel verstehen, aus dem, was das prophetische Wort auch hier sagt. Und er musste nun aus Rom gehen, weil der Kaiser Claudius nicht mehr die Juden in Rom lassen wollte, sie ausgewiesen, und er geht nun nach Korinth. Wie der das gemacht hat, hat er Geld mitgebracht, dass er wieder ein Geschäft eröffnen kann. Ich stelle mir das so ganz anschaulich vor, wie der Paulus durch den Basar schlendert, und dann sieht er da und interessiert sich für diese gute Arbeit und sagt, weil er was davon versteht, ihr macht gute Sachen, und dann merkt er, das sind Juden. Und das merkt man ja schnell. Das merkt man ja an den klaren Hinweisen auf das Gebot, oder merkt das am Sabbat, oder was die da gehalten haben, und so kommt es zu dieser Annäherung, und dann sagt Paulus, sie wird gern mitarbeiten, er wird Mitarbeiter, sie verstehen sich, und es ist einfach eine menschliche Begegnung, die hier stattfindet. Mich hat das bloß noch bewegt, welch ein schwieriges Lebensschicksal die beiden haben, und die Bibel lässt nie einen Raum zum Klagen, zum Weinen. Also das ist eigentlich ein Schmerz. Nicht? Er hat alles verloren in Rom. Er hat es verlassen müssen, muss eine neue Existenz aufbauen. Wir sind ja oft immer wieder so betroffen von der Not, die uns zugemutet wird, wenn andere uns Böses tun und so weiter. Nicht? Und da ist überhaupt nie die Rede davon. Menschen, die vorwärts gehen, das ist schon auffallend für Aquila und Priscilla. Ich mache die Geschichte noch kurz weiter, wie das in Korinth nun ablief. Sie waren in der Synagoge, Paulus lehrt aus dem Alten Testament. Als aber seine Freunde Silas und Timotheus kamen, die waren noch in Mazedonien, in dem heute umstrittenen Mazedonien zwischen Griechenland und der neuen jugoslawischen Provinz Mazedonien, die kamen dort wieder zurück und stießen so Paulus, muss Paulus von einer ganz neuen Freude erfüllt gewesen sein, das Evangelium zu bezeugen. Und er redet mit der großen Klarheit. Bruderschaft war beim Paulus immer wichtig. Und er hat davon gelebt, dass er andere hat. Er muss dann ausweichen wegen des Widerspruchs und geht dann in ein Haus, das ein Mann namens Titius Justus hat. Dem Namen nach ist er sicher kein Jude gewesen, aber er war in der Synagoge, vermutlich ein römischer oder griechischer Mann. Und in diesem Haus, das neben der Synagoge war, predigt nun Paulus weiter, und es gibt diese erste Gemeinde von Korinth. Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben, eine Urlaubsreise zu machen, ich war mit meiner Frau dort, weil wir verschiedene Projekte von Hilfe für Brüder angucken mussten. Ich glaube, es war 20 Minuten vor 6, bevor die abgeschlossen haben. Die Frau hat gesagt, wir lassen niemanden mehr rein nach Korinth, in die Ausgrabungsstätte. Ich sage, wir werden in 20 Minuten noch ganz Korinth angucken. Wir haben alles angeguckt. Vom Museum im Dauersprint als Jogger. Dann hat sie uns die Kinderpreise noch gegeben. Das ist mir noch als Schwabe hängen geblieben. Damit hat sie gesagt, einen vollen Preis kann ich dafür nicht mehr berechnen. Also kurz nochmal beschrieben, das ist gewaltig ausgegraben, dieses Korinth. Ich freue mich mal, ob nochmal irgendwann im Ruhestand die Zeit bleibt, Korinth auch richtig anzugucken. Das ist ein großer Berg, direkt hinter dieser Ausgrabung steht es ungeheuer viel noch da. Und da war oben auf dem Felsen über der Stadt war ein Heidentempel mit der Astarte, an dem 1000 Huren wirkten. War ein wahnsinniger Kult in diesem Korinth. Und von daher versteht man es auch, dass das Fleisch, alles Fleisch, was auf dem Markt feilgeboten wurde, wurde in diesem Pornokult oben den Götzen geweiht. Es war für die Christen eine schöne Anfechtung, kann man das essen? Paulus sagt, ja, wenn es kein Gewissen macht, denn es ist durch Jesus nicht mehr mächtig. Und die Dämonen haben keine Gewalt für den, der Jesus gehört. Aber die Christengemeinde stand natürlich in Korinth unter einer maßlosen Herausforderung. Korinth war die Schmutzstadt des Altertums, moralisch heruntergekommen, eine Hafenstadt. Und dort ist erstaunlich, wie gerade diese korinthische Gemeinde zum Leben kam. Und wir sind auch dann durch die Korintherbriefe sehr genau informiert, weil der Paulus hier so gerungen hat um diese Gemeinde. In dieser korinthischen Gemeinde hat sich ein schwärmerischer Enthusiasmus gebildet. Das war ja der Grund, warum die Korintherbriefe auch so viel damit sich auseinandersetzen. Übrigens die einzigen Briefe in der Bibel, die sich mit den Geistesgaben der Sprachenrede und so weiter und den Heilungsgaben auseinandersetzen. Weil offenbar nur in Korinth dieses Problem da war, aber schon in Korinth war es nicht mehr so wie bei der Pfingstgeschichte, dass die das verstanden haben in ihren Sprachen, sondern man brauchte schon einen Dolmetscher. Und zwar auch nicht mehr das Ursprüngliche. Auch bloß mal, dass man die biblischen Zusammenhänge ein wenig sieht. Aber hier war nun einer der wichtigsten Männer in der neuen Gemeinde, Aquila, mit seiner Frau Priscilla. Und jetzt darf ich es gleich umgedreht sagen, 6-mal werden die beiden in der Bibel zitiert. 4-mal wird bei der Nennung die Frau vorangestellt. Das ist ja auch ein kleiner Hinweis, dass diese Frau Priscilla ganz besonders in dieser Ehe eine herausragende Bedeutung gehabt hat. Das sind ja nicht bloß Ehrfragen gewesen, sondern Paulus erwähnt sie oft Priscilla und Aquila. Und das ist auch mir ganz wichtig, weil ja manche meinen, wenn man wirklich nach der Bibel lebt, dann müsste der Mann die Frau mit Füßen treten oder die Frau müsste wie kleine Minna zu den Füßen vom Mann sitzen. Das ist nicht evangelisch-biblisch, sondern es ist in der Bibel immer so, meine Frau sagt es immer so, wir sind ein gutes Team, nicht? Das ist schön. Ein Team. Und da kann man es mal so rumdrehen und so. Zwei, die sich ergänzen. Zwei, wo einer unter den anderen drunter geht. Wo einer sich dem anderen unterordnet in der Liebe und im Gehorsam. Aber es gibt nicht von vornherein das, dass der Mann kommandiert und die Frau gehorcht. Das ist ein Quatsch. Das ist nicht biblisch. Und gerade deshalb ist auch so ein Ehepaar ganz wichtig. Das korrigiert manches an unseren vielleicht oft verdrehten Vorstellungen. Aber mir ist nochmal wichtig, dieses Ehepaar, das so viel miterlebt hat, ein Spielball in der Geschichte war, das ist nun hier in Korinth ein Haus, in dem Paulus Heimat findet. Und solche Dinge sind nicht nebensächlich. Die Gastfreundschaft, die wir bieten, die Hilfe, die wir anderen gewähren. Und wie nun dieses Leben dieser beiden unter die Führung Jesu kommt und weiter benutzt wird, das etwas fürs Reich Gottes herauskommt. Mein erster Punkt war in den Händen der Menschen, die herumgewirbeln Leute und doch, die Führung Jesu entdecken. Und jetzt kommt das veränderte Leben. Das veränderte Leben. Da nehmen wir mal eine Stelle in Römer 16, Römer 16, Vers 3, am Ende des Römerbriefes. Grüßt die Priska, jetzt haben wir sie in der ersten Nennung, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Wenn das im Römerbrief am Ende steht, heißt das, sie waren wieder in Rom. Also die waren sehr beweglich, die beiden. Sie waren jetzt wieder in Rom, bevor Paulus nach Rom kommt, waren sie schon wieder weitergezogen, hatten dort in der Gemeinde einen ganz wichtigen Dienst und Meine Mitarbeiter. Beim Paulus war das nie so, dass er gemeint hat, das sind meine Handlanger. Sondern für ihn war wichtig, in Christus Jesus. Das Wort hat ja Paulus immer wieder gebraucht, dass wir durch den Glauben, durch die Hinwendung im Glauben zu Jesus, in ihn hineingehen, in Christus sind. Das ist eine ganz wunderbare Bezeichnung. Räumlich, Christus ist um uns her. Ich habe neulich auf der Autofahrt so ein herrliches englisches Tonband gehört vom Ajit Fernando. Das muss es nochmal abschreiben. So wunderbar gesagt, Christus ist über mir, er ist neben mir, er ist unter mir, er ist in mir. Er ist bei mir, wenn ich keinen Weg mehr weiß. Er richtet mich auf, wenn ich falle. Er ist, das heißt es, in Christus sein. Und diese beiden waren nicht nur durch ihre Gaben, die sie vorher hatten, sondern jetzt durch diesen Glauben, durch diese Glaubensverbindung mit Jesus, erneuerte Menschen. Und wenn wir schwach sind, jetzt kann sein, Sie sind heute Abend krank oder müde oder belastet oder schwermütig, oder, denken Sie dran, Sie sind in Christus. Warum sind Sie das? Weil er Sie erwählt hat und weil Sie ihm gehören. Und ich darf jetzt einfach wissen, er sorgt für mich. Und er löst das alles, was ich nicht lösen kann. Und ich darf in meiner Schwachheit auf ihn blicken. Und er wird das irgendwo weiterführen und lösen, was ich nicht machen kann. Das veränderte Leben. Sie sind Mitarbeiter des Paulus in der Missionsarbeit. Und ganz schlicht, das blöde Wort heute Laien ist doch Quatsch, es waren geistliche Menschen, vom Geist Gottes erfüllte Leute, die mit ihren mehr oder weniger vorhandenen Gaben gebraucht werden, weil Christus in ihnen wirkt. Die natürlichen Gaben sind auch noch wichtig. Wir stoßen ja immer wieder auf diese handwerklichen Gaben und diesen Beruf. Ich finde auch das ganz wichtig, dass jeder mit seinen Gaben, die Gott ihm verliehen hat, wirken soll. Und ich finde das heute Abend hier auch besonders schön, dass die Frauen auch in der urchristlichen Gemeinde eine ganz wichtige Bedeutung haben. Das ist eine ganz dumme Diskussion an dem Predigtamt der Frau. Das ist eine dumme Diskussion. Weil das ein Teilaspekt ist, und da will ich jetzt gar keinen Streit heute Abend über das Predigtamt, sondern so viele Aufgaben sind da, und die Frauen sind schon im Jüngerkreis Jesu, waren sie die Säulen am Ostermorgen und am Kreuz Jesu, und immer wieder finden wir die Frauen als die wichtigsten Säulen in der Gemeinde, in der ganzen Apostelgeschichte, immer wieder sind es die Frauen, die die Gemeinden tragen. Und ich darf immer nur den Frauen die herzliche Bitte sagen, sie sollen alle ihre Gaben, ihre Erkenntnisse nehmen und wirken, auch reden und wirken. Wie viel ist in meinem Leben durch gläubige Frauen gewirkt worden? Auch schon die Großmutter, was hat die in unser Leben hineingelegt? Ich habe meinen Großvater ja mütterlicherseits nie kennengelernt, weil er schon 1921 gestorben ist. Aber was ist das, eine Großmutter? Und ich kann Sie einfach bitten, tun Sie das. Was hat sie uns an geistlicher Weisheit mitgegeben, im Alter von 5 und 6 Jahren? Und was ist in einer Gemeinde geschehen? Und das war eben auch eine dieser alten Frauen über 80 in der Kirche. Was ist das für ein Segen, wenn solche Mütter da sind? Aber auch junge Frauen. Und da soll keiner etwas verstecken. Die Priscilla, die war ein Stern in der urchristlichen Gemeinde. Das ist eben am Feminismus so schlimm, dass er den Frauen etwas anderes geben will, als sie von Natur haben. Deshalb können wir da nicht mitgehen, wenn die Frauen nur zwecks Quote auf einen Posten wollen. Sondern wir sind überzeugt, dass das eben so ist, wo sie stehen, können sie wirken. Und es ist so viel, was nur Frauen können. Und wo Frauen unersetzlich sind. Und in der Geschichte des Reiches Gottes, wenn Sie das einmal nochmal verfolgen, wie immer wieder die Frauen es waren, die Großes gewirkt haben. Die Sibylle, Herzogsmutter von Württemberg, wie der Eberhard Ludwig da war, was hat die in diesem Württemberger Land gemacht? Eine fromme Bäderin, bloß eine Frau dazwischen, die nicht einfach mitmacht. Aber auch in den ganz einfachen Schichten des Volkes, auch unseres Württemberger Landes, war es immer so, dass das Gelebte, die Gastfreundschaft, die Liebe, das Zeugnis viel, viel mehr waren als viele Worte, die oft gemacht wurden. Die natürlichen Gaben sind wichtig. Und nun möchte ich noch den besonderen Dienst noch erwähnen, den Aquila und Priscilla getan haben. Das ist in Römer 16, Vers 4 beschrieben. Die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Wir wissen nicht genau, um was es sich hier gehandelt hat. Man vermutet mit Recht, es war ja so, dass der Aquila und die Priscilla mit dem Paulus nach Ephesus gegangen sind, von Korinth nach Ephesus. Das ist in Apostelgeschichte 18 beschrieben. Sind noch mitgegangen. Es dort genau Vers 18 und dann geht es weiter und sind in Ephesus geblieben. Und in Ephesus gab es ja diesen großen Aufruhr wegen der Diana der Epheser, wegen dieser Artemis. Das war immer die gleiche Gestalt, weibliche Sexfigur, die da vergöttert wurde. Sie müssen wissen, Sie meinen bei Religionen vielleicht noch, das sei immer ein Stück Gotteserkenntnis. In der Religion spielt es sich immer ab um die natürlichen Erfahrungen. Das sind die sexuellen Kräfte oder die Todesmächte oder die dunklen dämonischen Teufelsmächte. Aber es gibt in all den Religionen keine Befreiung draus. Das war erst in der Offenbarung Gottes da. Geschah bei Abraham, als er in Beersheba gepredigt hat, und zwar bei Paulus, als er nach Ephesus kam, und auf einmal lief der ganze Handel mit diesen Figuren nicht mehr, und es kam zu einer Trennung in der Wirtschaft von Ephesus. Und dort in dem großen Aufruhr, ist in der Apostelgeschichte nicht erwähnt, was los war, muss Aquila und Priscilla einen ganz großen, mutigen Dienst getan haben. Das ist was Wunderbares. Wenn Menschen Mut haben durch den Glauben, wenn sie so gelassen sein können aus dem Glauben heraus und nicht Angst haben, für mein Leben ihren Hals hingehalten, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus, da sage ich nachher noch was dazu, zur Hausgemeinde. Aber diese Hingabe ihres Lebens, das war etwas ganz Großes, ein mutiger Schritt, ein Opfer, eine Hingabe. Jetzt gehen wir mal 1. Korinther 16, Vers 19. Da grüßen nun der Aquila und die Priscilla aus Korinth. Nein, die grüßen nicht aus Korinth. Entschuldigung, von Paulus aus grüßen sie nach Korinth. Schickt er ja die Grüße. Und da sehen wir, dass Aquila und Priscilla wieder eine Hausgemeinde hatten. Wieder eine Hausgemeinde. Ich habe ja manchmal Sorge, dass ein Hauskreis auch ein bisschen verhockt werden kann. Jetzt nehmen wir es nicht übel, sondern Sie müssen es immer wieder selber prüfen. Man muss ja aufpassen. Ich würde folgende Faustregel sagen. Wenn nicht jeden Abend bei jedem Hauskreisabend ein neuer Mensch da ist, ist die Gefahr sehr groß, dass man zum Insider-Schwatz wird. Man muss immer wieder gucken, dass neue Freunde da sind, besonders Leute, die auch vom Christentum nicht viel wissen. Und wenn Sie das so machen, dann wird Ihr Hauskreis ungeheuer lebendig sein. Wir haben uns im Jugendbibelkreis immer die herrliche Herausforderung, dass man immer weiß, dass sind jeden Abend Leute da, die wissen noch gar nicht, wie man betet und die wissen die Bibel überhaupt nicht, die kennen Jesus noch nicht. Und da reden wir viel praktischer als sonst in diesen tiefen, großen Problemen und unseren eigenen Beschäftigungen. Aber es ist schön, eine Hausgemeinde, weil dort, wo man lebt, wo man sich sammelt, ist auch besonders schön, den Glauben auszuteilen. Ich möchte Ihnen also Mut machen, das auch zu tun. Ich möchte auch Mut machen, bin ein bisschen traurig, dass es in all den Jahren nie gelang, Ihnen anzuraten, wenn Sie sagen, bei uns ist ein Hauskreis nicht möglich, dann machen Sie doch Kinderstunden. Ich würde immer wieder denken, wir würden Ihnen auch die Hilfe geben, 3 oder 4 Kinder in der Nachbarschaft versammeln, einmal in der Woche, und dann machen Sie ein großes Fest und den Kindern eine biblische Geschichte erzählen, mit denen ein bisschen spielen. Wenn man da alles in anderen Stadtteilen sieht, da hat es unheimlich viele Kinder. Bei uns gibt es ja kaum mehr Kinder. Wir wissen kaum mehr, was Kinder sind hier in diesem Stadtteil. Aber draußen im Halsschlag und überall, da stehen sie auf der Straße und haben nur der Schlüssel um den Hals gehängt und niemand kümmert sich um die Kinder. Aber im Haus etwas zu machen, das ist der von Gott am meisten gebrauchte Platz. Ich glaube noch viel mehr als die Kirchen. Und die Wohnungen, die geöffnet wurden, um dort auch das Evangelium zu verkünden, der Aquila mit seiner Priscilla hat hier ungeheuer viel wieder gemacht. Wenn Sie nochmal weiter aufschlagen, 2. Timotheus 4, Vers 19. Das ist ganz am Ende der Paulusbriefe, 2. Timotheus vor dem Titusbrief, 2. Timotheus 4, Vers 19. Da richtet Paulus noch einmal Grüße aus an wieder Priska vorangestellt, Priska und Aquila. Ich könnte mir auch denken, dass das eine Mode war, die der Paulus so gern hatte. Dass er die Priscilla vorgewähnt hat. Das ist, so hat so Kurt Heimbucher mal so schön gesagt, wenn Sie sich noch erinnern, der Liederhalle bei der Hofacker-Konferenz. Das Beste an dem Mann ist seine Frau. Von mir aus, ist doch richtig. Ja, ist doch schön, nicht? Das Beste an dem Mann ist seine Frau, ist doch schön. Und so war es bei der Priscilla. Ein Leuchtstern. Und die Erwähnung, und hier nun der Gruß noch einmal beim Timotheus. Grüßt sie, die Lieben. Und wir sehen hier hinein in den weit gespannten Dienst, wie immer wieder diese Familie ein Ort war, wo die Gemeinde Jesu sich traf und wirkte. Wo nun das Leben dieser beiden genau lief, wir wissen es gar nicht. Es war plötzlich in Ephesus, dann geht es wieder zurück nach Rom. Sie waren nicht mehr so an einem Platz verhaftet. Sie waren wirklich schon ein Stück so Missionsleute, die irgendwo, wo Gott sie brauchte, bereit waren, dass sie hingehen, dass man sie einsetzen kann. Sie waren Pilger. Das ist auch schön, wenn man sagt, man kann sich gebrauchen lassen, wo Gott mich auch einsetzen will mit meinen Gaben. Und ich nehme auch die schwierigen Umstände meines Lebens und diene ihm. Sie akzeptierten ihre Lebensführung, sie wollten bereit sein, Gott zu dienen. Jetzt schlagen wir mal die Verse nochmal auf, Apostelgeschichte 18, 24 bis 27. In Ephesus, bevor es zu diesem Aufruhr kam, wegen Demetrius, kam Apollos nach Ephesus. Denn Apollos, den kennen wir ja wieder aus dem Paulus, seinem Reden im Korintherbrief. Apollos hat, ich habe gesät, Apollos hat begossen, Gott aber hat es gedeihen gegeben. Der Apollos war nachher ein ganz wichtiger Mann in der Christengemeinde. Paulus scheint mehr der Missionar gewesen sein, Apollos muss mehr der Lehrer gewesen sein, der ruhige Aufbaumann, der das weitergeführt hat. Es kam aber nach Ephesus ein Jude, also kein Christ, ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria, aus dem ägyptischen Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift, also im Alten Testament. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er hat also eine Kenntnis von Jesus, aber doch noch nicht die ganze Fülle der Erlösung, der Wiedergeburt, der neuen Kraft, die der Herr wirkt. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das ist ein schöner Dienst, den sie tun können und tun müssen. Ich habe mir in den letzten Wochen auch immer wieder Gedanken gemacht, ob wir vielleicht noch viel mehr hier auch Glaubenskurse anbieten sollten. Ich denke immer wieder, manche, die so den ersten Weg des Glaubens gehen, die wissen gar nicht, wie macht man das und wie ist das mit Jesus Christus und wie ist das mit der Bibel, wie ist das mit der Offenbarung, wie ist das mit den Fehlern, die man hat im Leben, wie wird man von der Sünde frei und all das. Und der Aquila mit seiner Priscilla waren gute Leute, um die ersten Schritte im Glauben zu lehren. Unsere jungen Leute, die haben ja diese Navigatorenstudienhefte, an denen sie entlang gehen und wo dann einer den anderen ausbildet und ihm zeigt, wie das ist mit dem Glauben und mit der Schrift, und legte ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Sehen Sie, der Apollos war nachher sicher viel wichtiger als Aquila und Priscilla. Aber Aquila und Priscilla haben den Dienst tun dürfen und haben ihn weitergeführt. Ist doch schön. Und ich möchte Ihnen Mut machen. Sie brauchen nicht zu allen Höhen aufsteigen, aber was Wunderbares, wenn Sie doch einem anderen helfen können, damit er dann mit seinen Gaben das Evangelium erklärt. Und so sieht man diese beiden Handwerker, Aquila mit seiner Frau, wie sie hier einen wunderbaren Seelsorgedienst tun. Ich habe am Sonntag wieder denken müssen, in unserer Gemeinde müssen wir das irgendwie noch weiter ausbauen. Ich denke, heute Abend, da könnten Sie so viel Ihrem Nebensitzer wieder weitergeben, Ihrer Nebensitzerin oder so, wenn Sie einfach miteinander reden über die Dinge, die Sie bewegen. Und ich möchte Ihnen immer wieder Mut machen, schlagen Sie die Brücke, gucken Sie nacheinander. Und keiner, auch der neu hier ist, soll jetzt denken, wir seien ein abgeschlossener Zirkel. Das Wichtigste, was wir einander geben können, ist diesen Dienst. Und es sind viele da, die warten auf ein Wort des Zuspruchs und auf einen persönlichen, weiterführenden Gesprächsbeitrag. Da sieht man, wie Aquila und Priscilla diesen Dienst getan haben und auch dafür brauchbar waren. Was da in Ephesus genau los war, das sind noch Erinnerungen, das können Sie sich noch in Ruhe aufschreiben und dann nochmal nachlesen. 1. Korinther 15, Vers 32 und 16, 9. Da erwähnt er das noch einmal, habe ich nicht in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Oder 16, 9 sagt er da, aber viele Widersacher sind auch da. Ich werde in Ephesus bleiben bis Pfingsten, mir ist eine Tür aufgetan, aber viele Widersacher sind auch da. Wahrscheinlich in dieser Situation hat Aquila und Priscilla sich so enorm bewährt. 2. Korinther 1, Vers 8, das sind diese Stellen, wo also das noch einmal erwähnt wird von diesem mutigen Schritt. Es ist erfreulich, wie Gott seine Leute hatte und wie damals in der Urchristengemeinde natürlich viel mehr beteiligt waren als der Paulus. Der Paulus hat diese Bruderschaft gebraucht, das ist was Herrliches, dass man Schwestern und Brüder zur Seite hat, mit denen man zusammenstehen kann. Das ist wie ein Ehepaar. Aber dann, dass viele kommen und sagen, so wie der Silas und Timotheus für den Paulus eine Ermutigung waren in Korinth wieder zum fröhlichen Predigen, so war es auch dann durch Aquila und Priscilla. Und jetzt hoffe ich nur, dass Sie heute Abend eine Ermutigung bekommen haben, dass Sie sagen, ich möchte mein Leben auch so leben in Christus, dass ich gebraucht werde, dass ich heute Abend alles ablege, was vor Jesus nicht recht war, Sünde in seinem Licht kläre und dann mich gebrauchen lasse. Da, wie und wo er mich haben will, an meinem Platz, und dann ist das wunderbar, wenn man nur diese Stärkungen weitergeben kann. Wir sehen dann rückblickend, wie bedeutsam das war. Aber der Aquila und die Priscilla, die haben gar nicht viel machen wollen. Die haben nur im Kleinen treu sein wollen und haben hier ihr Leben hergegeben und waren doch Säulen des Reiches Gottes. So hat es Gott gewirkt. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie das tun können mit all dem, was Sie machen.